Schlag mit mir das Buch der Richter auf. Wir haben gerade eine Schriftlesung Ruth gelesen, Kapitel 1, wo es heißt, in den Tagen der Richter. Wir wollen einen Blick weiter werfen auf das Buch der Richter im 11. Kapitel. Ich möchte auch ein bisschen um Verständnis bitten. Die Predigt heute ist ein bisschen länger als sonst. Das war nicht meine Absicht, aber es war schwierig, etwas wegzuwerfen, ohne zu denken oder wegzuschneiden, ohne das Empfinden, dass dann das Ganze nicht mehr rund oder konsistent ist. Deswegen bitte ich darum. Ich möchte das ganze Kapitel 11 heute mit euch durchgehen. Und ja, der Kürze der Zeit wegen das auch abschnittsweise lesen und dann immer zu diesen einzelnen Abschnitten etwas sagen, so 3, 4 Abschnitte. Und der erste Abschnitt, um des Zusammenhangs willen, möchte ich auch die letzten 2 Verse aus dem 10. Kapitel hinzunehmen. So, wir lesen ab Kapitel 10, Vers 17. Die Söhne Ammon wurden zusammengerufen und lagerten in Gilead. Und die Söhne Israel versammelten sich und lagerten in Mizpah. Da sagte das Volk, nämlich die Obersten von Gilead, einer zum anderen, wer ist der Mann, der anfängt, mit den Söhnen Ammon zu kämpfen? Der soll das Oberhaupt aller Bewohner Gileads werden. Und Jephtha, der Gileaditer, war ein tapferer Held. Er war aber der Sohn einer Hure und Gilead hatte Jephtha gezeugt. Aber auch Gileads Ehefrau hatte ihm Söhne geboren. Als nun die Söhne der Frau groß geworden waren, vertrieben sie Jephtha und sagten zu ihm, du erbst nicht mit dem Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. So war Jephtha vor seinen Brüdern geflohen und hatte sich im Land Tob niedergelassen. Und es sammelten sich bei Jephtha ehrlose Leute, die zogen mit ihm aus. Und es geschah nach einiger Zeit, da kämpften die Söhne Ammon mit Israel. Und es geschah, als die Söhne Ammon mit Israel kämpften, da gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Land Tob zu holen. Nun erstmal soweit. Das gibt uns den Hintergrund für diese ganze Geschichte von Jephtha, dem 8. Richter in der Reihenfolge, wie wir es in diesem Buch finden. Und im ersten Vers des Kapitels heißt es, Jephtha war ein tapferer Held. Und das war er auch zweifellos, wenn wir diese Geschichte lesen. Er war ein tapferer Held, der große Taten vollbrachte, der die Feinde besiegte. Gleichzeitig war er aber auch ein Mann, der großes Leid über sich selbst, über seine Familie, über das Volk brachte. Und damit wird er zu einem tragischen Helden. Und dieses Thema der Tragödie, dieses tragischen Helden, das leuchtet überall in diesem Kapitel auf. Und deswegen will ich erst nochmal dieses Wort tragisch, was ich damit meine, beschreiben, weil das der Titel der Predigt ist. Jephtha, ein tragischer Held. Tragisch ist ein Wort eigentlich aus der Theatersprache und es bedeutet, dass jemand schuldlos schuldig wird, unbeabsichtigt schuldig wird. Er hat die besten Absichten, er will etwas Gutes erreichen und plötzlich kommt er in irgendeine Situation, wo die Konflikte so groß werden, dass er schuldig wird und er, seine Familie, seine Lieben ein tragisches Ende nehmen. Und solch ein tragischer Held wie Jephtha, er erregt gleichzeitig unser Mitleid, weil wir fühlen, wie er in einen Konflikt hineingerät, den er nicht lösen kann, aber gleichzeitig erregt er auch bei uns Furcht und Entsetzen über das, was er tut. Er ist sehr widersprüchlich, weil er das Gute will, aber das Gegenteil erreicht. Jephtha ist ein großes Rätsel, wenn wir dieses Kapitel lesen. Einerseits, er ist nicht wie die Richter vor ihnen von Gott berufen. Und doch ist er ein Richter in Israel. Er ist ein tapferer Held und doch verliert er die entscheidende Schlacht seines Lebens. Er tut Dinge, die ein Glaubensheld niemals tun dürfte. Und doch wird er in Hebräer Kapitel 11 unter den Glaubenshelden aufgezählt. So, das Neue Testament, Hebräer 11, Vers 32, gibt uns eine klare Aussage dazu, wir haben es hier mit einem gläubigen Mann zu tun. Wir brauchen nicht lange rätseln, ist das ein Gottloser? Ist es auch einer von denen, die vorher, wie angesprochen, wo das ganze Volk den Götzen nachlief, all den verschiedenen Göttern der Umwelt, wie es im Kapitel 10 beschrieben wird? Nein, Kapitel 11 des Hebräerbriefes, da wird gesagt, dass Jephtha auch unter denen waren, die durch Glauben Heere besiegten und im Glauben dem Herrn nachfolgten. Und so ist er ein großes Rätsel für uns, weil er Dinge tut, wo wir uns wirklich fragen, ist das ein gläubiger Mensch? Lebt so ein Gotteskind? Und damit sind wir direkt in unsere Zeit angelangt, denn ist das nicht etwas, was wir uns heute auch oft fragen, wenn wir in manche Gemeinden schauen, ja sogar zu geistlichen Führern, die Dinge tun, wo wir uns fragen, was soll das noch christlich sein? Und doch, das Wort zeigt uns hier, ja, manche ist tatsächlich ein Gotteskind und dennoch tut er Dinge, die völlig unerklärlich aus unserer Sicht sind, wo wir ihm vielleicht gerne den Glauben absprechen möchten, aber dennoch hier Jephtha zumindest als jemand, den der Hebräerbrief unter den Gläubigen einsortiert. Aber nicht als wirkliches Vorbild. Er ist ein tapferer Held, aber ist gleichzeitig ein tragischer Held. Das zur Einleitung. Nun, als erstes, mein erster Punkt ist Jephthas Hintergrund. Die ersten Verse, die ich gelesen habe, das gibt uns sozusagen den Rahmen dieser ganzen Handlung oder wir könnten auch sagen, das Bühnenbild der Tragödie. Das Bühnenbild dieser ganzen Tragödie, in der sich Jephthas Leben abspielt. Wenn wir die Welt anschauen, in die Jephtha hineingeboren wird und wenn wir sehen, wie er aufwächst, dann ist das schon so ein perfektes Bühnenbild für ja, eine Tragödie, für ein Trauerspiel. Der erste Vers zeigt uns schon diesen Widerspruch. Er ist der Sohn eines berühmten Mannes und gleichzeitig der Sohn einer Hure. Er könnte aufgrund der Abstammung von seinem Vater ein prominenter Führer in Israel sein, aber er wird gleich zu Beginn seines Lebens aus dem Vaterhaus ausgestoßen von seinen Brüdern, die sagen, du erbst nicht mit uns. Du bist der Sohn einer fremden Frau. Er wird ein Geächteter, ein Outlaw. Er lebt in Gilead, also von Israel aus gesehen auf der anderen Seite des Jordans, in der Richtung, wo die Feinde herkamen. Das war sozusagen eine Pufferzone, könnte man militärisch sagen, zwischen dem Kernland Israel auf der Seite des Jordans, die dem Mittelmeer zugewandt ist, und auf der anderen Seite, im Osten, wo die Feinde alle herkamen, da lag auch Gilead. Und deswegen bekam dieses Land und die Bewohner dieses Landes immer zuerst die Hand der Feinde zu spüren. Die Ammoniter, als erstes kamen sie dahin und sie mussten immer durch dieses Land zuerst, bevor sie das Kernland Israel erreichten. Und darum war dieser Konflikt für die Gileaditer so groß. Sie waren die ersten Leidtragenden. Jephtha erlebte in diesem Land und er war ein Nachkomme, es heißt ein Sohn Gileads. Ein Nachkomme des Mannes, nach dem das ganze Land benannt war. Und doch gleichzeitig ein Hurensohn, verachtet und ausgestoßen. Ein tapferer Held, der aufgrund seiner Stärke, seines Muts, seiner Begabung zum Führer bald eine ganze Schar von Kämpfern um sich sammelt. So wird es hier beschrieben. So und so lebte er eine Zeit lang, ausgestoßen von den anderen, aber doch tapfer als Anführer und so fristet er sein Dasein. Das ist der Hintergrund, die Einführung in diese Tragödie. Nun als zweites, sozusagen der erste Akt der Tragödie, Jephthas Verhandlung mit den Gileaditern. Also mit seinem eigenen Volk verhandelt er zuerst. Hier sehen wir, wie Jephtha das erste Mal spricht und wir lesen die Verse 5 bis 11. Es geschah, als die Söhne Ammon mit Israel kämpften, da gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Land Tob zu holen. Sie sagten zu Jephtha, komm und sei unser Anführer, damit wir gegen die Söhne Ammon kämpfen können. Da sagte Jephtha zu den Ältesten von Gilead, seid ihr es nicht gewesen, die mich gehasst und mich aus dem Haus meines Vaters vertrieben haben? Und warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Bedrängnis seid?" Und die Ältesten von Gilead sagten zu Jephtha: "Darum sind wir jetzt zu dir zurückgekehrt, damit du mit uns ziehst und gegen die Söhne Ammon kämpfst. Du sollst unser Oberhaupt werden für alle Bewohner Gileads." Da sagte Jephtha zu den Ältesten von Gilead: "Wenn ihr mich zurückholt zum Kampf gegen die Söhne Ammon und der Herr sie vor mir dahin gibt, werde ich dann wirklich euer Oberhaupt sein?" Und die Ältesten von Gilead sagten zu Jephtha: "Der Herr sei Zeuge zwischen uns, wenn wir nicht so tun, wie du geredet hast." Da ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead mit, und das Volk setzte ihn als Oberhaupt und als Anführer über sich. Und Jephtha redete alle seine Worte vor dem Herrn in Mizpah. So wie das oft ist in einer Tragödie, der erste Akt, da sieht man, wie er hoch hinauskommt, wie der Held eine glänzende Position erringt. Er wird der Fürst, das Oberhaupt aller Bewohner Gileads. Im vorigen Kapitel des Richterbuches wurde beschrieben, wie Gott sein Volk in die Hand der Feinde, der Ammoniter, gab. Grund: sie dienten allen Götzen Kanaans. Und dann kommen sie zu Gott und sagen: "Gott, rette uns." Und Gott sagt: "Jetzt kommt ihr zu mir, nachdem ihr mich verworfen habt? Sollen doch eure Götzen euch retten." So etwas Ähnliches passiert nochmal. Jetzt gehen sie zu Jephtha und auch Jephtha sagt: "Jetzt kommt ihr mich, nachdem ihr mich ausgestoßen habt?" So. Sie behandeln Jephtha so ein bisschen wie Gott auch als Notnagel. Und Jephtha versteht das. Er zeigt hier, er ist nicht nur ein großer Heerführer, er ist nicht nur tapfer, er ist auch clever genug, um zu durchschauen, dass die Gileaditer, dass man ihnen nicht wirklich trauen kann. Und er verhandelt mit ihnen und er nagelt sie fest drauf, indem er nachfragt: "Werde ich wirklich euer Führer sein? Ich hätte gern einen Vertrag, würde man neuzeitlich sagen, mit Unterschrift und Siegel, wo genau drin steht, was meine Position sein wird. Werde ich wirklich der Führer sein?" Und dann schwören sie ihm bei Gott, bei dem lebendigen Gott: "Ja, wenn du uns rettest vor den Feinden, dann sollst du das Oberhaupt aller Bewohner Gileads sein." Nun, das ist der erste Akt sozusagen. Es wird gezeigt, wie er in kluger Weise mit seinen Stammesgenossen umgeht, die ihn ausgestoßen haben, und wie er diese oberste Position im Land erringt, die ihm auch zusteht, aus seiner Sicht zumindest, denn er ist ein Nachkomme Gileads, des Landesvaters. Wieso sollte er nicht der Oberste des Landes sein? Und wieso sollte nicht seine Familie dann nach ihm weiter über das Land herrschen? Er erhält diese Position. Kleiner Anhang. Bevor der Vorhang zu diesem ersten Akt fällt, sozusagen, ein halber Vers, Vers 11b: "Und Jephtha redete alle seine Worte vor dem Herrn in Mizpah." Ist das nicht so oft so? So ein Nebensatz erklärt doch sehr vieles. Einerseits, hier wird wirklich deutlich, ja, Jephtha hat eine Beziehung zu Gott. Er spricht zu Gott. Er redet all seine Worte vor dem Herrn in Mizpah. Er betet zu Gott. Aber es ist keine Rede hier von einem Opfer, was vor einer Schlacht in anderen Fällen das Normale ist. Es ist keine Rede vom Heiligtum. Das Heiligtum war nicht in Mizpah. In Gilead gab es kein Heiligtum. Es ist keine Rede von einem Priester. Auch das findet man nicht in Gilead. Jephtha weiß von all dem offensichtlich gar nichts. Niemand hat ihn über den Gott Israels belehrt. Jephtha, er ist gottesfürchtig. Er kennt den Namen Jahwes, des Bundesgottes Israels. Er ist kein Götzendiener. Er spricht zu dem Herrn, zu dem Gott Israels. Aber wie viele damals und auch wie viele heute in unserem Land, er hat ein völlig verzerrtes Bild von Gott. Und wie wir es gleich noch sehen werden, es ist ein Bild, das sehr stark beeinflusst ist von all den anderen Göttern, die um Israel herum oder in Kanaan selbst waren. Man spricht zu diesem Gott und man legt ihm seine Pläne klar und dann geht man hin und handelt und erwartet, dass Gott seinen Segen dazu gibt. Wir können uns fragen, wie beten wir zu Gott? Reden wir zu Gott? Ist das ein Gebet? Bleibt es dabei, dass wir Gott unsere Pläne überreichen sozusagen und sagen, so Gott, und jetzt segne meine Pläne, das habe ich vor. Segne das, gib deinen Segen dazu. Nun sicher ist das ein Gebet. Aber es sollte nicht dabei stehen bleiben. Wir sollten auch dazu sprechen, wenn dein Wille geschehe. Oder vielleicht sogar vorher noch fragen, Herr, was sind die Prinzipien in der Schrift? Welchen Plan sollte ich überhaupt fassen, bevor ich einen Plan vor dir präsentiere? Jephtha redete alles seine Worte zu Gott, aber er wusste wenig von Gott. Und das ist ein Schlüssel zum Verständnis dessen, was noch kommt. Er betet und er geht und zieht den Kampf. Alles ist in Ordnung, der Vorhang fällt. Zweiter Akt, mein dritter Punkt, die Verse 12 bis 33. Da ist eigentlich der größte Teil des Kapitels, diese Verhandlung Jephthas oder sein Kampf mit den Ammonitern. Jephthas Kampf mit den Ammonitern. Und diese lange Rede, die er da hält, gibt uns einen starken Eindruck davon, dass er, wie gesagt, nicht nur ein Kämpfer war mit dem Schwert in der Hand, sondern dass er wirklich logisch denken und gut reden konnte, dass er ein richtiger Politiker war, der diplomatisches Geschick hatte. Wir lesen die Verse 12 und so weiter. Jephtha sandte Boten an den König der Söhne Ammon und ließ ihm sagen, was habe ich mit dir zu tun, dass du gegen mich gekommen bist, um gegen mein Land Krieg zu führen? Und der König der Söhne Ammon sagte zu den Boten Jephthas, weil Israel, als es aus Ägypten heraufzog, mein Land genommen hat, vom Arnon bis an den Jabbok und bis an den Jordan. Und nun gib die Länder in Frieden zurück. Da sandte Jephtha noch einmal Boten an den König der Söhne Ammon und ließ ihm sagen, so spricht Jephtha, Israel hat nicht das Land Moabs und das Land der Söhne Ammon genommen, sondern als sie aus Ägypten heraufzogen, da wanderte Israel durch die Wüste bis zum Schilfmeer und es kam nach Kadesh. Und Israel sandte Boten an den König von Edom und ließ ihm sagen, lass mich doch durch dein Land ziehen. Aber der König von Edom hörte nicht darauf und auch an den König von Moab sandte es. Aber auch der wollte nicht. So blieb Israel in Kadesh. Und es wanderte durch die Wüste und umging das Land Edom und das Land Moab und kam von Sonnenaufgang her zum Land Moab. Und sie lagerten jenseits des Arnon und kamen nicht in das Gebiet Moabs, denn der Arnon ist die Grenze Moabs. Und Israel sandte Boten an Sihon, den König der Amoriter, den König von Heschbon, und Israel ließ ihm sagen, lass uns doch durch dein Land ziehen bis an meinen Ort. Aber Sihon traute Israel nicht, dass es nur durch sein Gebiet hindurchziehen wolle. Und Sihon versammelte sein ganzes Kriegsvolk und sie lagerten sich in Jahaz. Und er kämpfte gegen Israel. Da gab der Herr, der Gott Israels, den Sihon und sein ganzes Kriegsvolk in die Hand Israels und sie schlugen sie. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter, die jenes Land bewohnten, in Besitz. Sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter in Besitz, vom Arnon bis an den Jabbok und von der Wüste bis an den Jordan. Und nun? Der Herr, der Gott Israels, hat die Amoriter vor seinem Volk Israel vertrieben. Da willst du uns wieder daraus verdrängen? Ist es nicht so, wenn Chemosh dein Gott vor dir vertreibt, dessen Land nimmst du in Besitz? Und wen immer der Herr, unser Gott, vor uns her vertreibt, dessen Land nehmen wir in Besitz. Und nun, bist du wirklich besser als Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab? Hat er sich etwa in einen Rechtsstreit mit Israel eingelassen oder jemals mit ihnen einen Krieg angefangen? Während Israel in Heschbon wohnte und in seinen Tochterstädten und in Aroa und in seinen Tochterstädten und in all den Städten, die längs des Arnon liegen, 300 Jahre lang, warum habt ihr sie uns denn nicht in jener Zeit entrissen? Nicht ich habe gegen dich gesündigt, sondern du tust mir Böses an, indem du gegen mich Krieg führst. Es richte der Herr, der Richter, heute zwischen den Söhnen Israel und den Söhnen Ammon. Aber der König der Söhne Ammon hörte nicht auf Jephthas Worte, die er zu ihm gesandt hatte. Da kam der Geist des Herrn über Jephtha, und er zog durch Gilead und Manasse und zog nach Mizpah in Gilead, und von Mizpah in Gilead zog er weiter zu den Söhnen Ammon. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sagte, wenn du die Söhne Ammon wirklich in meine Hand gibst, dann soll der, wer es auch sei, der aus der Tür meines Hauses herauskommt, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Söhnen Ammon zurückkehre, der soll dem Herrn gehören. Ich will ihn als Brandopfer opfern. So zog Jephtha zu den Söhnen Ammon hinüber, um gegen sie zu kämpfen, und der Herr gab sie in seine Hand. Und er schlug sie von Aroa an, bis dahin, wo man nach Minit kommt, 20 Städte, und bis nach Abel-Keramim, eine sehr große Niederlage für die Söhne Ammon. So mussten sich die Söhne Ammon vor den Söhnen Israel beugen. Soweit erstmal. Also hier dieser zweite Akt Jephthas Verhandlung zuerst und dann auch sein Kampf gegen die Söhne Ammon, gegen die Ammoniter. Bevor er in den Kampf zieht, versucht er den diplomatischen Weg. Vielleicht kann man ja den Angreifer mit Vernunftgründen überzeugen und so einen Krieg vermeiden. Und das ist sicherlich etwas, worin wir uns Jephtha als Vorbild nehmen können. Versuche erstmal mit Geduld und mit Vernunft den Gegner zu überzeugen, zu besänftigen. Bemühe dich darum, Frieden zu wahren. Man sieht etwas von Friedfertigkeit in ihm. Er ist ein tapferer Held und er könnte gleich losschlagen, aber nein, da ist etwas von Friedfertigkeit in seinem Herzen, wo er sagt, es ist doch besser, erstmal in Worten miteinander zu reden und dann den Krieg zu vermeiden, Blutvergießen zu vermeiden. Eine lobenswerte Friedfertigkeit, finde ich. Man findet das oft bei den tapfersten Kämpfern, dass sie versuchen, den Kampf zu vermeiden, dass sie dem Krieg eigentlich abgeneigt sind und dass sie nur da kämpfen, wo es wirklich unabdingbar notwendig ist. Und das ist ein Grund und eine Grundlage für die Tapferkeit, die sie haben. Bei Jephtha war es so, niemand konnte das als Schwäche deuten, wenn er dem Feind zunächst Frieden anbot, um Blutvergießen zu vermeiden. Alle wussten, er ist ein tapferer Held, er ist wirklich ein Kämpfer, er ist gefährlich. Jephtha bietet allerdings keinen Frieden um jeden Preis an, wie wir das heute manchmal in der Diplomatie so zwischen den Völkern, wie man den Eindruck hat, dass alles Mögliche aufgegeben wird, um des lieben Friedens willen, was man nicht aufgeben sollte. Jephtha kennt sein Recht. Er besteht darauf. Er weiß, was Gott ihm anvertraut hat. Und das beschreibt er auch dem König der Ammoniter, dass Gott dieses Land ihm, den Israeliten, gegeben hat. Und deswegen ist es ihr rechtmäßiges Eigentum. Und deswegen wird er keinen Fußbreit davon preisgeben. Er hält eine lange Rede, ein rhetorisches Meisterstück. Darin beweist er hervorragende Geschichtskenntnis, wie das wirklich passiert ist, und widerlegt den König der Ammoniter. Nee, so war das nicht, wie du das uns vorwirfst. Ich kann dir ganz genau sagen, wie die Abfolge der Handlungen war, so war es nicht. Er beweist darin auch eine scharfe Logik und eine klare Gedankenführung und bringt Argumente, wo der andere einfach nichts sagen kann. Ja, zum Beispiel, 300 Jahre lang sind wir jetzt hier und du kommst heute und willst aufgrund dessen, dass vor 300 Jahren hier irgendwann mal die Ammoniter gewohnt haben, deswegen willst du nun uns dieses Land wegnehmen? Nun, all das hat keinen Erfolg. So ist das in dieser sündigen Welt. Du kannst die besten Argumente haben, die richtigsten, die klarste Gedankenführung, das Recht auf deiner Seite haben. Wenn jemand mit dir Streit sucht, dann wird er ihn finden. Er hat keinen Erfolg hiermit. Nun, das ist eigentlich ein zweiter Schritt, ein weiterer Schritt in der Entfaltung dieser Tragödie. Als er das erste Mal den Mund aufgetan hat, das war ein voller Erfolg. Er kam an die Spitze seines Volkes. Als er nun das zweite Mal mit noch viel größerer Kunstfertigkeit argumentiert, hat er keinen Erfolg. Er muss kämpfen, er muss zum Schwert greifen. Zuerst ein voller Erfolg, hier kein Erfolg, und wir werden sehen beim dritten Mal, wo er den Mund auftut, ist es ein tragischer Misserfolg. In der Weise entwickelt sich hier die Geschichte, diese Tragödie. Und dieser tragische Misserfolg, den sehen wir im dritten Akt, wo die Tragödie ihren Lauf nimmt. Lesen wir den letzten Teil des Kapitels, nochmal ab Vers 30. Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sagte, und hier tut er nun zum dritten Mal den Mund auf, wenn du die Söhne Ammon wirklich in meine Hand gibst, dann soll der, wer es auch sei, der aus der Tür meines Hauses herauskommt, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Söhnen Ammon zurückkehre, der soll dem Herrn gehören. Ich will ihn als Brandopfer opfern. So zog Jephtha zu den Söhnen Ammon hinüber, um gegen sie zu kämpfen, und der Herr gab sie in seine Hand, und er schlug sie von Aroa an, bis dahin, wo man nach Minit kommt, 20 Städte, bis nach Abel Keramim, eine sehr große Niederlage für die Söhne Ammon. So mussten sich die Söhne Ammon vor den Söhnen Israel beugen. So, ein großer Sieg. Und Jephtha kam nach Mizpah zu seinem Haus, und siehe, da trat seine Tochter heraus ihm entgegen, mit Tamburinen und in Reigentänzen. Nur sie hatte er, als einzige. Außer ihr hatte er weder Sohn noch Tochter. Und es geschah, als er sie sah, da zerriss er seine Kleider und sagte, wehe, meine Tochter, tief beugst du mich nieder. Du bist unter denen, die mich in Trübsal bringen. Ich selber habe meinen Mund gegen den Herrn aufgerissen und kann nicht mehr zurück. Da sagte sie zu ihm, mein Vater, hast du deinen Mund gegen den Herrn aufgerissen? So tu mir, wie es aus deinem Mund hervorgegangen ist, nachdem der Herr dir Rache verschafft hat an deinen Feinden, den Söhnen Ammon. Und sie sagte weiter zu ihrem Vater, es möge dies mir gewährt werden. Lass mir 2 Monate, dass ich hingehe und hinabsteige über die Berge und meine Jungfrauschaft beweine, ich und meine Freundinnen. Er sagte, geh hin. Und er entließ sie für 2 Monate. So ging sie hin, sie und ihre Freundinnen, und beweinte ihre Jungfrauschaft auf den Bergen. Und es geschah am Ende von 2 Monaten, da kehrte sie zu ihrem Vater zurück, und er vollzog an ihr sein Gelübde, das er gelobt hatte. Sie hatte aber keinen Mann erkannt. Und es wurde zur Ordnung in Israel, von Jahr zu Jahr gehen die Töchter Israel hin, um die Tochter Jephthas des Gileaditers zu besingen, 4 Tage im Jahr. Die Tragödie nimmt ihren Lauf. Zum dritten Mal redet Jephtha. Der Kampf, der Sieg über die Ammoniter ist in diesem Kapitel nebensächlich. So mit einem Satz wird das so erwähnt nebenbei. Dinge, die auf der Bühne der Weltpolitik erstrangig sind, sind aus der Perspektive Gottes oft völlig nebensächlich. Was hier im Zentrum der Bühne gerückt wird, ist, dass Jephtha seinen Mund aufreißt und damit Verderben anrichtet. Nicht für den Feind, sondern tragischerweise für sein eigenes Haus. Jephtha, sein Name bedeutet, er öffnet. Das ist eine Kurzform, Jephtha El, Gott öffnet. Gemeint ist, Gott öffnet den Mutterleib, Gott schenkt Kinder, Gott schenkt Leben. Gott hat ihm eine Tochter geschenkt. Jephtha, Gott öffnet. Was nun in tragischer Weise passiert ist, dass Jephtha öffnet. Er öffnet den Mund und wirkt tot. Und das ist dieser Gegensatz. Gott öffnet, schenkt Leben. Jephtha reißt seinen Mund auf, wie es hier 2-mal heißt, und es entsteht Tod. Tod folgt auf dem Fuß. Er hat seinen Mund aufgerissen und sich dazu verpflichtet, seine eigene Tochter, seine einzige, sein einziges Kind, wird hier betont, als Brandopfer zu opfern. Zwar nicht einem kanaanitischen Götzen, sondern Jahwe, dem einzig lebendigen Gott. Dem Gott, der nichts mehr verabscheut als Menschenopfer. Dem Gott, der gesagt hat, diese Kanaaniter, sie sollen ausgerottet werden. Warum? Weil sie ihre Kinder dem Moloch opfern. Und nun ist es soweit mit der Kanaanisierung des Gottesvolkes gekommen. Ein gläubiger Mann hat so wenig von dem lebendigen Gott erkannt, dass er ihn zu einem Götzen herabwürdigt. der wie die kanaanitischen Menschenopfer, der wie die kanaanitischen Götzen Menschenopfer will. Und das ist wahrhaft eine Tragik. Der große Sieg des Helden wird zu einer vernichtenden Niederlage. Was für ein tragischer Held. Er besiegt die Feinde und kann doch den Sieg nicht genießen, sondern muss in Trauer und Einsamkeit seine Tage beschließen. Mit einem Schlag löscht er seine gesamte Nachkommenschaft aus. Nun einige Beobachtungen und Anwendungen im Rest der Zeit. Einige Beobachtungen und Anwendungen. Nachdem wir diese ganze Tragödie vor unseren Augen haben ablaufen lassen. Die erste Frage, die hier oft gestellt wird, hat Jephtha seine Tochter wirklich geopfert? Hat er sie wirklich umgebracht? Und manche meinen, er hat sie ins Heiligtum gebracht, wo sie sozusagen als lebendiges Opfer den Rest ihres Lebens in Ehelosigkeit leben musste. Und so versucht man, Jephtha zu rechtfertigen, weil man sagt, das kann doch gar nicht sein, dass ein gläubiger Mensch seine eigene Tochter Jahwe, dem lebendigen Gott, opfert. Das ist doch undenkbar. Nun, wenn wir das Richterbuch durchlesen, kommen wir nicht an viele Stellen, wo wir sagen, kann das sein? Wenn wir die nächsten Kapitel lesen werden, wo Homosexualität, Hurerei, Mord und Totschlag geschehen in Israel unter den Gläubigen, das ist kein Grund zu sagen, dass es nicht geschehen ist. Der Hauptgrund, warum diese Auslegung falsch ist, ist, hier ist keine Rede davon, dass ein Heiligtum da wäre. Kein Heiligtum wird erwähnt. Es ist keine Rede davon, dass in irgendeiner Weise Jephtha seine Tochter in der Weise einschließt, sodass sie ehelos den Rest ihres Lebens zubringen soll. Und schlimmer als das, bei dieser Auslegung geht man davon aus, dass Ehelosigkeit ein gottwohlgefälliges Opfer sei. Hier, Gott, hast du meine Tochter, ich bringe sie dir zum Opfer dar, sie lebt jetzt den Rest ihres Lebens ehelos. Als Nonne sozusagen. Und dafür wird diese Stelle auch hergenommen, um Nonnen- und Mönchsgelübde zu rechtfertigen. Nichts ist weiter weg von der Wahrheit. Gott hat kein Gefallen an solch auferlegter Ehelosigkeit, an Gelübden zur Ehelosigkeit. Jephthas Tochter war keine Nonne, da war kein Kloster in Gilead, in das besonders fromme Väter ihre Töchter verbannten. Das ist wirklich teuflischer Unsinn. Der Text ist klar und eindeutig, wir können dem nicht entkommen. Jephtha hatte gelobt, Vers 31, ich will es als Brandopfer opfern. Und genau dieses Gelübde vollzog er an ihr, Vers 39, es geschah am Ende von 2 Monaten, da kehrte sie zu ihrem Vater zurück und er vollzog an ihr sein Gelübde, das er gelobt hatte. Wir entkommen nicht dieser grauenhaften Folgerung, dass er seine Tochter wirklich geopfert hatte. Und wir verstehen es nur vor dem Hintergrund, den ich vorhin angedeutet hatte. Er hat ein völlig verzerrtes Bild von dem lebendigen Gott. Er war völlig kanaanisiert. Alle Götzen außenrum haben Menschenopfer gefordert. Es war an der Tagesordnung, dass man sein Kind diesen Götzen, dem Chemosh und dem Moloch, geopfert hat. Und das hat sein Denken beeinflusst. Er war kanaanisiert. Er war ein tragischer Held. Er hielt dem Herrn sein Gelübde. Er opferte seine einzige Tochter, seine einzige. Und seht, wie das betont wird in diesem Zusammenhang. Das ist herzzerbrechend. Siehe, Vers 34, seine Tochter trat heraus ihm entgegen mit Tamburin und Reigentänzen. Nur sie hatte er als einzige. Außer ihr hatte er weder Söhne noch Töchter. Und das wird geschrieben, damit wir die Tiefe dieser und die Tragweite dieses schrecklichen Ereignisses fassen. Sie war seine einzige. Er hatte keinen Sohn, Nur diese eine Tochter. Gott hatte einmal den Mutterleib geöffnet und ihm eine Tochter geschenkt. Und er hat einmal den Mund geöffnet und sie geopfert. Die einzige Quelle, von der er Nachkommenschaft und Erhaltung seines Namens erhoffen konnte, mit seinem Schwert macht er dieser Hoffnung ein bitteres Ende. Und das war ein Zeichen von Gottes Gericht. Ich hatte anfangs gesagt, er war ein Richter in Israel, aber er war nicht von Gott berufen. Anders als bei den anderen Richtern, die vorher in diesem Buch beschrieben werden, wo dann immer dieses Ereignis klar beschrieben wird, wo Gott ihn beruft als Richter, um sein Volk zu retten, das finden wir hier nicht bei Jephtha. Er war berufen von den Obersten Gileads und es war ein Teil des Gerichtes Gottes. Hier wird der Richter Israels zum Richter Israels. Einer, der Israel richten sollte, damit sie den Weg Gottes finden, richtet Israel, indem er das Schwert zieht. Eine Beobachtung. Eine zweite, auch Anwendung, die Frage, wie konnte er das nur tun? Wie konnte er das nur tun? Wie konnte das geschehen, dass ein gläubiger Mann seine eigene Tochter als Brandopfer darbrachte? Und ein Grund, den wir sehen, es ist ein Mangel an Gotteserkenntnis. Es ist ein Mangel an Bibelkenntnis. Hätte er Gott besser gekannt, dann hätte er gewusst, dass in den Augen Gottes nichts verabscheuungswürdiger ist als Kinderopfer. Hätte er seine Bibel, mit heutigen Worten gesagt, besser gekannt, dann hätte er gewusst, dass er ein unbesonnenes Gelübde nicht halten muss. Ja, mehr als das, dass er ein sündiges Gelübde nicht halten darf. Er hätte irgendwann im dritten Buch Mose gelesen, Kapitel 5, ab Vers 4, wo Mose ihnen das Gesetz gibt für diesen Fall, der hier eingetreten ist. Da heißt es, oder wenn jemand schwört, indem er unbesonnen mit den Lippen redet, das war es doch, was er getan hat, unbesonnen ein Gelübde abgelegt, Böses oder Gutes zu tun, nach allem, was ein Mensch mit einem Schwur unbesonnen reden mag, und es ist ihm verborgen. Erkennt er es, dann ist er schuldig in einem von diesen. Es soll geschehen, wenn er in einem von diesen Dingen schuldig wird, dann bekenne er, worin er gesündigt hat, und er bringe dem Herrn sein Schuldopfer für seine Sünde, die er begangen hat. Ein weibliches Tier vom Kleinvieh, ein Schaf oder eine Ziege zum Sündopfer, so soll der Priester wegen seiner Sünde Sühnung für ihn erwirken. Gott hatte Vorsorge getroffen. Hätte er nur das Gesetz gelesen, würden wir nur unsere Bibel lesen, wir kämen nicht auf solche grauenhaften Ideen. Und dann, wenn wir diesen Text lesen, fragen wir, war denn keiner da, der zu Jephtha kam in diesen 2 Monaten und sagte, Jephtha, da ist ein Opfer für deine Sünde. Ja, du hast gesündigt, indem du deinen Mund aufgerissen hast und Gott etwas gelobt hast, was du nie hättest tun dürfen, aber da ist ein Opfer für deine Sünden. Verschone dein armes Kind. Gott ist ein erbarmender Gott. Er ist kein kinderfressender Moloch wie die anderen. War kein Freund da, der ihm diese Worte zurufen konnte in 8 Wochen, in 2 Monaten? Gab es in ganz Gilead keinen Leviten, keinen Priester, der in diesen 2 Monaten zu Jephtha kommen konnte und ihn auf das Opfer hinweisen konnte, was Gott vorsorglich bereitet hatte, dieses Sündopfer? Wie tief war das Volk Gottes gesunken? Und wie sehr war die Kanaanisierung des Volkes Gottes vorangeschritten. Es gab kein Balsam mehr in Gilead. Niemand wusste mehr vom Sündopfer. Sie kannten nur diese furchtbaren Opfer, um sich etwas von Gott zu erkaufen. Ich will den Sieg über den Feind haben, also muss ich Gott etwas opfern, damit er mir diesen Sieg gibt. Wie es all diese götzendienenden Völker alle Zeit getan haben. Und die Römer, sie hatten auch diesen Wahlspruch, do ut des, ich gebe dir ein Opfer und dann musst du mir etwas geben als Austausch dafür. Was für grauenhafte Götzen. Aber in Gilead, selbst bei den Besten war die Erkenntnis Gottes so verzerrt, dass sie ihn kaum anders als einen der vielen kanaanitischen Götzen ansahen. Sind wir so weit weg heute davon? Können wir heute etwas Ähnliches sehen in unserem Land, in vielen Gemeinden? Sind nicht viele Gemeinden da, wo niemand mehr etwas über das Sündopfer redet, wo das Kreuz kaum erwähnt wird, wo man ja von Jesus irgendwie redet, aber wo man kein Empfinden von der eigenen Sünde hat und dass wir ein Sündopfer brauchen? Gibt es nicht viele Prediger, Führer im Reich Gottes, die nicht Bescheid wissen über das Opfer Gottes, die nicht Bescheid wissen über den Weg der Erlösung? Ja, sprich ein Bekehrungs-, ein Übergabegebet, entscheide dich für Jesus, dann ist alles gut. Und dann betet er zusammen mit ihm, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, Amen. Und ab dann ist er errettet. Ist das Erlösung? Ist das das Evangelium? Und welche grauenhaften Dinge passieren dann als Folge davon? Und alles unter dem Schein von Christentum. Und so wird Menschen das Heil zugesprochen, die dann unerlöst in die Hölle gehen. Wir sind nicht weit weg davon. Die Gotteserkenntnis heute in unserem Land ist nicht größer als damals bei Jephtha. Jephtha war ein tragischer Held, weil er das Wort Gottes nicht gut genug kannte. Und wenn geistliche Leiter heute in unseren Tagen nicht zu solch tragischen Helden werden wollen, müssen sie ihre Bibel und ihren Gott kennen. Aber wir können mehr von Jephtha und von seiner Tochter lernen. Ein drittes, was ich erwähnen will. Lass uns mal betrachten, wie ernsthaft für sie dieses Opfer war. Dieser Gedanke des Opfers. Jephtha gelobte ein Opfer und Jephtha brachte ein Opfer. Und seine Tochter brachte dieses Selbstopfer mit bewundernswertem Mut und Hingabe. Auch wenn es ein tragisches Opfer war, gerade darin erkennen wir, wie ernst Jephtha und seine Tochter es mit dem Glauben nahmen. Es war für sie nicht eine Sache, wo sie sagten, oh, hatte ich ja nicht bedacht, okay, dann lasse ich das lieber. Es ist ernst, es ist todernst. Und wenn wir dann diesen Text lesen, dann können wir uns fragen, wie wichtig ist dir, wie ernst ist es dir, Gott Opfer zu bringen? Ja, wir bringen keine Tieropfer mehr da wie im alten Bund. Und ja, Christus, Jesus, er ist das einzige Opfer für unsere Sünden. Dem können und brauchen wir nichts hinzufügen. Ich rede nicht von solchen Opfern. Aber ist da nicht ein großer Bereich in unserem Christenleben, wo das Thema Opfer immer wieder aktuell ist? Kostet es nichts, Jesus nachzufolgen? Spricht Jesus zu seinen Jüngern nicht davon, dass sie Verfolgungen erleiden müssen? Dass da viele Opfer auf dem Weg der Nachfolge sind? Selbstverleugnung, Anfeindung von anderen, Opfer jeglicher Art, die Gott von uns erwartet als Teil unserer Nachfolge. Fordert Gott nicht von uns Selbstverleugnung und Leidensbereitschaft? Fordert Gott nicht von uns, dass wir auch da, wo es uns schwer fällt, zuversichtlich, dankbar ihm nachfolgen und anerkennen, dass er unser Geschick in seiner Hand hat, dass es nicht Zufall ist oder das Produkt von bösen Menschen letztlich, auch wenn es böse Menschen sind, die uns manchmal was antun? Fordert Gott nicht von uns, dass wir dankbar dieses Opfer der Zufriedenheit bringen und sagen, ja Herr, so hast du es gefügt. Ich bin dankbar dafür, dass du mich dadurch führst. Und es gibt ganz profane Opfer, die Gott manchmal von uns fordert. Wie ist das mit dem Geben des Zehnten? Ist das nicht auch ein Opfer? Oder wie ist das mit meiner Zeit, mit unserer Zeit? Mit der Zeit, die wir für die Arbeit in der Gemeinde opfern? Oder einfach nur für die Gottesdienste, für die Gebetsstunden? Ist das nicht auch oft ein großes Opfer? Gerade dann, wenn ich müde bin und wenn ich denke, jetzt würde ich aber lieber gern mal schlafen und ich brauche auch mal meine Ruhe. Dafür ist auch Platz. Ich sage nicht, dass das immer falsch ist, aber Ich möchte sagen, es ist schon ein Opfer manchmal für diejenigen unter uns, die hart beansprucht sind. Es ist ein Opfer, aber ist es nicht ein Opfer, das Gott von uns erwartet? Und wie sieht es da bei uns aus? Nehmen wir es ernst? So ernst, wie Jephtha und seine Tochter ihr Opfer nahmen? Todernst? Bei allem Mangel an Gotteserkenntnis verstanden Jephtha und seine Tochter doch das. Gott fordert Opfer und wir als seine Geschöpfe sind verpflichtet, ihn damit zu ehren. Wie gesagt, Jephtha irrte sich in der Art des Opfers, aber in der Ernsthaftigkeit, mit der er keine Kompromisse eingehen wollte, beschämt er viele von uns. Eine vierte Anwendung. Lasst uns sehen, wie ernsthaft für Jephtha und seine Tochter ihr Gelübde war. Wie ernsthaft ihr Gelübde für sie war. Nicht nur das Opfer war für sie heilig. Jephtha hatte ein Gelübde abgelegt und er und seine Tochter hielten unbedingt daran fest. Für sie war es klar, dieses Gelübde musste ohne jegliche Abstriche, ohne Kompromisse erfüllt werden. Es war für beide eine heilige Pflicht. Und wieder können wir uns fragen, wie ernsthaft nehmen wir es mit Gelübden? Wie ernst nimmst du dein Gemeindegelübde? Das Besuchen der Gottesdienste und Gebetsstunden, ich habe es gerade angesprochen, das Geben des Zehnten oder die Unterordnung unter die Leitung der Ältesten, wir haben heute Morgen darüber gesprochen in der Lehrstunde. Wie ernsthaft nimmst du das? Ist das eine Sache, wo man sagt, na ja, gut, irgendwie baue ich das ein in mein Leben? Oder ist es eine Sache, wo du dir bewusst darüber bist, du hast das vor Gott versprochen, so zu leben, in der Überzeugung, dass es das ist, was Gott möchte und was Gott ehrt? Drei kurze Hinweise zum Thema Gelübde, weil das hier an der Stelle so stark im Vordergrund steht. Nur drei kurze Hinweise. Das eine, was die Schrift uns dazu sagt, ist, sei langsam, ein Gelübde auszusprechen. Sei langsam. In der Stelle 3. Mose, die ich vorhin gelesen habe, hieß es, wenn du unbesonnen gesprochen hast, sei nicht unbesonnen, sei langsam. Prediger, Kapitel 5, Vers 1. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum seien deine Worte wenige. Denn bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum und bei vielen Worten törichte Rede. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, zögere nicht, es zu erfüllen. Denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, erfülle. Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht erfüllst. Gestatte deinem Mund nicht, dass er dein Fleisch in Sünde bringt, und sprich nicht vor dem Boten Gottes, es war ein Versehen. Wozu soll Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn bei vielen Träumen und Nichtigkeiten sind auch viele Worte, so fürchte Gott. Fürchte Gott. Sag nicht, es war aus Versehen. Sag nicht, es war ein bisschen vorschnell. Sei lieber langsam. Und der Prediger sagt, lieber gar nicht geloben als vorschnell und dann töricht und dann es hinterher bereuen, sei langsam. Nicht unbedacht den Mund aufreißen, das ist es, was Jephtha getan hat. Unbedacht, vorschnell den Mund aufzureißen und das war seine Sünde. Und vor dieser Sünde warnt uns das Wort Gottes. Reiß deinen Mund nicht vorschnell auf, sei langsam beim Geloben eines Gelübdes. Eine zweite Bemerkung zu dem Thema Gelübde. Ein sündiges Gelübde darf nicht gehalten werden. Auch das war die Sünde Jephthas. Sein Gelübde hat ihn zu etwas verpflichtet, womit er noch mehr gesündigt hat. Viel mehr, als nur seinen Mund aufzureißen. Er hat seine Tochter ermordet. Und das im Namen Gottes. Unsere Väter haben es für gut angesehen, in unserem Glaubensbekenntnis darüber ein Kapitel, das Kapitel 23, zu verfassen, wo über gute Gelübde und Eide die Rede ist. Und da heißt es im 5. Absatz, ein Gelübde, das nicht gegenüber irgendeinem Geschöpf, sondern allein gegenüber Gott abgelegt werden darf, muss mit aller religiösen Sorgfalt und Treue erfüllt werden. Doch papistische, klösterliche Gelübde zu lebenslanger Ehelosigkeit, ausgesprochene Armut und Ordensgehorsam sind weit davon entfernt, gerade höherer Vollkommenheit zu sein, so dass sie abergläubische und sündhafte Schlingen sind, in die sich kein Christ verstricken soll. Also solche Gelübde zur Ehelosigkeit oder irgendetwas, wo die römische Kirche lehrt, ja, dadurch bist du dann in einem höheren Stand als die Laien da unten. Du bist plötzlich im priesterlichen Stand, irgend sowas. Ich wiederhole es, teuflischer Unsinn. Und so hat es auch in der Reformation Luther zum Beispiel gesehen. Was haben die Nonnen, was haben die Mönche getan? Sie sind aus den Klöstern heraus und sie haben sich verheiratet. Weil sie haben diese Gelübde, die sie einst abgelegt haben, erkannt als sündige Gelübde. Sie haben verstanden, nein, das dürfen wir nicht halten, diese Gelübde. Sie haben Buße getan darüber, Herr, wir hätten das nie tun dürfen. Aber sie haben die Konsequenz gezogen, Herr, jetzt gehen wir auf den rechten Weg und wir verharren nicht in der Sünde, in einer größeren Sünde als nur zu geloben, eine Sünde zu tun, nämlich dann wirklich die Sünde auszuführen. Aber das war die Sünde Jephthas. Nicht nur hat er ein sündiges Gelübde abgelegt, er hat es vollzogen. Er hielt ein sündiges Gelübde, anstatt Buße darüber zu tun und Gott das dafür vorgesehene Sündopfer zu bringen. Eine dritte Bemerkung zu Gelübden. Ein Gelübde, das zum eigenen Nachteil ist, muss gehalten werden. Psalm 15, Vers 1 und so weiter. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Der rechtschaffen wandelt, und dann kommt eine ganze Aufzählung, und in Vers 4 heißt es dann, der hat er zum Schaden geschworen, es nicht ändert. Auch dieser Psalm sagt, nimm es ernst. Du kannst nicht sagen, aus Versehen habe ich dir was zugesagt. Das betrifft sehr stark die Geschäftswelt. Ja, du sagst etwas zu, und dann plötzlich fällt dir auf, das kostet doch mehr, als ich kalkuliert hatte. Oder du schließt einen Vertrag und plötzlich fällt dir auf, eigentlich wäre es besser, was anderes zu machen. Ist auch nicht, das macht auch nicht vor Christen halt. Ich kann mich erinnern, als ich noch in der christlichen Schule war, das ist jetzt lang genug her, sodass ich es als Beispiel erzählen kann, da gab es Lehrer, denen wurde dann plötzlich in den großen Ferien eine Beamtenstelle an einer anderen Stelle, an einer anderen Schule angeboten. Und dann haben sie gesagt zum Schulleiter, du erwartest doch nicht von uns, dass wir jetzt so blöd sind, unseren Vertrag zu halten. Überleg mal, ich kann Beamter werden. Und haben die Schule verlassen und dann stand er eben da ohne seinen Lehrer und in 3 Wochen ging die Schule los. Halte deine Gelübde, auch wenn es zum Nachteil ist. Es war offensichtlich in den Gedanken dieser Menschen und das ist in der Geschäftswelt heute weit verbreitet. Ja, wenn ich einen Vorteil habe, dann kann ich doch einen Vertrag brechen. Und ich finde auch Richter, die mich dafür freisprechen oder vielleicht eine kleine Buße. Aber wenn ich es ausrechne und mit einkalkuliere, dann mache ich am Ende doch Gewinn. Ein Gelübde, das zum eigenen Nachteil ist, muss gehalten werden. Psalm 15, hat er zum Schaden geschworen, es nicht ändert. Der darf beim Herrn wohnen. Halte deine Gelübde, Gott wird dich dafür segnen. Gott hat mehr als dir das zu geben. Nun ein letzter Punkt in diesem Bereich der Anwendungen und Beobachtungen. Fünftens, seht auf diesen Gegensatz zwischen Jephtha und seiner Tochter, seiner namenlosen Tochter. Jephtha, ein tapferer Held. Er besiegt die Feinde. Ja, Gott gibt ihm diesen Sieg. Er ist das Oberhaupt der Gileaditer. Er ist der große, strahlende Held. Alle Welt erkennt es an. Alle sagen, jetzt bist du rechtmäßig unser Chef. Du hast uns befreit. Und dann seine Tochter. Wenn ich das lese, denke ich, wie tapfer sie ist. Eine ganz andere Art von Tapferkeit. Sie hat nicht das Schwert in der Hand gegen die Ammoniter. Aber diese Tapferkeit, dieser Gehorsam, Vater, wenn du deinen Mund aufgerissen hast, hier bin ich, opfere mich. Und darin diese geistliche Schönheit, die man an dieser Tochter sieht, die Größe dieses Mädchens. Man sagt, fragt sich, ja, wenn sie wenigstens ein ungehorsames, gottloses Geschöpf gewesen wäre, dann hätte man gesagt, okay, dann verbrennt sie halt. Dann wäre das Opfer nicht so tragisch gewesen. Aber die ganze Tragik entfaltet sich auch darin, dass sie ein solches reines Geschöpf ist. Ein solch gehorsame Tochter, dass sie so offensichtlich in Gottesfurcht lebt. Und das macht dieses Opfer so groß und so Christusähnlich. Bedenkt mal dieses Lämmlein, dieses hilflose Mädchen in Gilead, in diesem rauen Land, wo Krieg herrscht. Sie ist rein, sie ist unschuldig, sie ist jungfräulich, sie hat keinen Mann je erkannt. Und das Erste, was wir von ihr erfahren, ist, sie kommt mit Tamburin und singt ein Loblied auf den Vater. Du hast den Sieg errungen. Und das Letzte, was wir von ihr hören, ist, dass sie Gott als Brandopfer dargebracht wird. Und ist das nicht inmitten dieser finsteren Geschichte ein wunderschönes Gleichnis auf das Gotteslamm Jesus Christus, der allezeit dem Vater gehorsam war und sein Lob gesungen hat und der als Brandopfer auf dem Altar für seinen Vater geopfert wurde und von seinem Vater geopfert wurde? Wundert euch das, dass ein Mädchen im Alten Testament ein Bild auf Christus sein kann? Können nur Männer die Gesinnung Jesu tragen? Können nur Männer demütig und sanftmütig sein? Können nur Männer gehorsam bis zum Tod sein? Dieses Mädchen hat all das. Sie zeigt all das und in dieser Weise in wunderbarer Art die Gesinnung Jesu. Nebenbei bemerkt, wenn ihr durch dieses Buch der Richter lest, achtet mal darauf, auf diese Frauen in diesem Buch. Da geht ein roter Faden durch über die Frauen. Es ist ein Buch, das die Heldenschaft der Frauen beschreibt. In diesem Buch sind eigentlich die Frauen die wahren Helden, die im Hintergrund stehen, aber die wahren Helden. Aksa, gleich im ersten Kapitel die Tochter Kalebs, Deborah, Jael und hier die Tochter Jephthas und wir werden weiteren Frauen begegnen. Was für geistliche Schönheit siehst du in diesen Frauen, was für ein Heldenmut. Aber auch wenn du diesen weiblichen Faden durch das Richterbuch verfolgst, zeigt sich darin der Niedergang des Volkes Gottes. Und das ist immer auch ein Merkmal gewesen davon, wie die Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte sich entwickelt hat. Wie wurden die Frauen in der Gemeinde Jesu behandelt, angesehen, respektiert? Es zeigt sich hier, je weiter wir in der Geschichte des Richterbuches voranschreiten, umso mehr werden aus diesen Heldinnen Opfer. Und das erste dieser Opfer ist die Tochter Jephthas. Und es werden weitere folgen, wo Frauen, wo unschuldige Mädchen geopfert werden, angeblich auf dem Altar Jahwes. Und auch das ist nicht fremd unseren Tagen, dass im Namen Gottes Frauen unterdrückt werden und in falsche Ecken gestellt werden. Aber die Tochter Jephthas ist das erste dieser Opfer, ein sanftes, unschuldiges, heroisches Mädchen, fällt unter der Hand des eigenen Vaters. Wie ist das möglich? Es ist tragisch. Aber diese Tochter, sie ist dadurch ein lebendiger Gegensatz zu dem Vater. Sie überrascht uns mit ihrem Mut, mit ihrem Gehorsam und mit ihrer geistigen Schönheit. In dieser Christusähnlichkeit ist sie für uns inmitten dieses traurigen Kapitels ein Hinweis auf das wahre Opferlamm Jesus Christus. und inmitten eines abgefallenen Volkes, wo kaum noch etwas von der Erkenntnis Gottes vorhanden ist, mahnt uns die Tochter Jephthas trotzdem. Auch wenn diese Welt so finster ist, auch wenn da die Gotteserkenntnis so verborgen ist, auch wenn der eigene Vater wenig von Gott weiß, trotzdem kannst du, kleines Mädchen, Christusähnlich leben, die Gesinnung Jesu haben. Du magst ein unbedeutender Mann sein, du magst ein kleiner Junge sein oder ein kleines Mädchen oder eine schwache, unbedeutende, ehelose Frau wie Jephthas Tochter. Eine alleinstehende Frau, die vielleicht niemand wirklich beachtet. Aber Jephthas Tochter lehrt uns, du kannst wie sie diese herrliche Gesinnung unseres Erlösers Jesus Christus tragen. Wahrer Gehorsam, echte Demut, treue Gottesliebe, all das zählt tausendmal mehr als der Sieg Jephthas über alle Ammoniter und Feinde Israels. Diese Gesinnung, die in Christus Jesus war, macht dich zu einer Lilie inmitten der Dornen, zu einem Licht in der Finsternis. Das ist wahre Schönheit. Das Kapitel schließt damit, die Töchter Israels besingen Jephthas Tochter 4 Tage im Jahr. Aber du kannst eine höhere Ehre erfahren als das. Du kannst zu den Erlösten gehören, die in Ewigkeit das Lamm besingen, von dem wahre geistliche Schönheit kommt. Offenbarung Kapitel 5, sie singen ein neues Lied. Und Jephthas Tochter stimmt mit ein und wir werden mit einstimmen. Sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Hier ist das wahre Opferlamm, das als Brandopfer am Kreuz geopfert wurde, damit wir nicht geopfert werden müssen, damit wir nicht unsere Söhne und Töchter opfern, sondern damit wir die Gesinnung Jesu tragen, wie Jephthas Tochter. Möchte Gott uns dazu segnen. Amen.